Gesund.
Und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Würz.
Da sind wir wieder bei Gesund und Gesund. Es ist Zeit für eine neue Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Gerd Würz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist Zukunftsmedizin.
Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
Gemeinsam sind Sie das Team
Gesund
und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
Besser leben und länger leben, das ist in jeder Sendung unsere Mission. Wir schauen uns an, welche Fragen Sie an uns haben, welche Themen Sie interessieren und gewähren Ihnen Einblicke in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop nur noch ganz wenig zu tun hat.
Wir geben Ihnen Antworten auf Fragen, die Sie immer schon mal stellen wollten, die aber vielleicht beim normalen Arztbesuch untergehen, weil zum Beispiel keine Zeit ist. Und wir stellen Ihnen wie immer spannende Innovationen in der Medizin vor, die Sie neugierig machen sollen auf das, was bereits möglich ist und möglich wird.
Kann ich mich gegen Schlaganfälle schützen? Welche Lebensmittel sind gut für unser Immunsystem? Das sind nur zwei der Themen, mit denen wir uns in vergangenen Folgen beschäftigt haben. Alle Folgen können Sie übrigens auch auf unserer Homepage nachträglich abrufen, falls Sie mal ein spannendes Thema verpasst haben.
Ganz genau, klicken Sie da gerne mal rein in unser Archiv. Aber jetzt zu unserem aktuellen Thema. Heute sprechen wir über den Schlaf und warum er so wichtig ist für uns und unser Immunsystem.
Und wir versprechen, es wird eine ganz spannende Folge. Wir werden Sie mit interessanten Infos versorgen und dafür sorgen, dass Sie beim Zuhören auf keinen Fall einschlafen. Aber bevor es endlich losgeht, schauen wir noch, welche aktuellen Hörer Fragen uns in den letzten Wochen erreicht haben. Wenn auch Sie eine Frage haben sollten, dann schreiben Sie uns einfach. Jetzt geht's um den Darm, lieber Thomas, und ich weiß, da bist du auch ein Spezialist als Ernährungsmediziner. In letzter Zeit sehe ich in den sozialen Medien oft das Thema Darmgesundheit. Und dass man mit Hilfe spezieller Lebensmittel eine Art Darmreinigung durchführen kann. Stimmt das und was bringt das?
Ja, das ist alles gar nicht genau definiert. Also was für Lebensmittel das sein soll, man reden da von Cleansing und so weiter. Grundsätzlich kann man sagen, eine einmalige Reinigung bringt sicherlich nichts. Also man kann das ja auch mit Abführmitteln machen oder vor einer Darmspiegelung hat der eine oder andere schon mal gemacht, da wird der Darm ja sauber gemacht. Das ist alles ganz gut einmal. Aber wichtig ist, dass wir eigentlich den Darm dauerhaft gut behandeln. Dazu zählt eben eine ausgewogene Ernährung, gemüselastig, ne, also 5 Portionen Obst, Gemüse, Salat am Tag und reichliches Trinken auch deswegen, weil wir einfach fitter sind, weil wir eine bessere Verdauung haben, weil wir dann nicht pressen müssen auf Toilette und damit den Darm wieder schädigen oder vielleicht sogar Hämorrhoiden bekommen und. Also langfristig den Darm gut behandeln, statt alle 5 Jahre mal reinigen oder irgendeine Kur machen.
Und den Darm so richtig leeren, also komplett leeren, heißt ja auch, dass man die auch guten Bakterien mit entfernt und dass das alles wieder neu aufgebaut werden muss. Ist nicht immer nützlich, ne?
Ja, ach, ich sag mal so, wenn man jetzt einmal abführt von einer Darmspiegelung zum Beispiel, bleiben die Bakterien ja trotzdem drin. Dann geht der Stuhl halt raus, aber die werden nicht gestört. Was das Schlimmste für die Darmbakterien ist, ist eigentlich Antibiotika. Das ist wie eine Atombombe geworfen auf diese Bakterien und was wir da sonst noch für schöne Endoparasiten haben. Das würde ich vermeiden, wo es irgendwie geht, diese Antibiotika zu nehmen. Das zerstört einem auf lange Frist wirklich die gute Darmflora.
Heißt also nicht bei jeder Infektion gleich an Antibiotika denken.
Auf keinen Fall. Das sieht man aber auch in den medizinischen Leitlinien. Also früher wurde ja bei jedem Husten Antibiotika gegeben. Inzwischen rät man wirklich davon ab, weil das meiste an Infekten ja sowieso über Viren vermittelt wird. 90% der Hustenerkrankungen sind viral bedingt und deswegen nützt ja ein Antibiotikum auch gar nichts.
Fragen an Gesund und Gesund, besser leben.
Mit Kurscheid und Würz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Ja, Thomas, du hast eben schon unser heutiges Thema genannt. Und da ist ja klar, dass meine erste Frage ist, wie hast du eigentlich heute Nacht geschlafen?
Es ging so, nicht allzu gut, weil in Köln-Bonn, da wo ich ja wohne und lebe, Nachtflug herrscht. Das heißt, es ist nicht wie in anderen Städten ruhig, sondern je nachdem, wie der Wind steht, werden wir überflogen. Und zwar direkt über unser Haus bzw. Wohnung. Und das kann richtig laut sein, bis 85 Dezibel. Und das hat mich tatsächlich dann gestört.
Ja, ich hatte auch eine unruhige Nacht. Aber eigentlich habe ich immer eine unruhige Nacht, wenn ich mit dir am nächsten Tag zu einem Podcast verabredet bin. Da bin ich immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich sage, da ist der Experte mit mir, dem darf ich bloß keine blöde Frage stellen.
Du bist ja selber erstens auch der Experte. Nein, aber da hast du natürlich recht. Das geht vielen Menschen so. Wir machen viel Schlafmedizin und sehen dann immer wieder, wenn am nächsten Tag wichtige Dinge sind, macht man sich ja auch selber Druck. Ne? Morgen muss ich fit sein und so weiter. Und wenn der Schlaf eins nicht vertragen kann, dann ist es Druck. Ne? Also man kann sich nicht in den Schlaf zwingen. Aber es geht vielen Menschen so. Und wir werden jetzt gleich darüber sprechen, was gibt's denn für Tricks, um doch zu einem erholsamen Schlaf zu kommen. Also nicht wegdösen, sondern aufmerksam zuhören.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen diesen Podcast kostenlos zur Verfügung stellen können. Aber wenn man einen Podcast auf diesem Qualitätsniveau produzieren will, dann kostet das natürlich Geld. Und deswegen brauchen wir Partner, die uns dabei helfen, die Produktionskosten einzuspielen. Und einer dieser Partner ist Epigenics. Und für dessen Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich.
Gesund
und gesund. Werbung.
Viele von Ihnen werden auf diese Podcast-Folge geklickt haben, weil Sie selber oftmals nachts wach liegen und regelrecht um Ihren Schlaf kämpfen. Das stundenlange Wälzen im Bett, das Grübeln über die Sorgen des Tages und das Aufwachen, ohne sich wirklich erholt zu fühlen, sind Erfahrungen, die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Falls auch Sie wieder in Ihrem tiefen und erholsamen Schlaf zurückfinden möchten, haben wir heute eine ganz besondere Empfehlung. Das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel Schlafgut von Epigenics. Schlafgut ist nicht nur eine Lösung für schnelleres Einschlafen, sondern sorgt auch für einen tieferen und erholsameren Schlaf. Neben Melatonin und Magnesium vereint die Formulierung unter anderem auch Ashwagandha, Baldrian, Kamille und GABA. Und damit bietet Schlafgut eine natürliche Unterstützung für Ihren Körper und Geist, um sich optimal zu erholen. Nutzen Sie den Code SCHLAF15 für 15% Rabatt auf Ihre Bestellung. Das Produkt ist unter www.epigenics.de erhältlich. Entdecken Sie Schlafgut und geben Sie Ihrem Körper die Erholung, die er braucht, um vital und gesund zu bleiben und sich von den Strapazen des Tages zu erholen. Weitere Details zu diesem Angebot finden Sie wie immer in den Shownotes unserer Podcast-Folge.
Die Frage.
Gute Nacht. Warum es so wichtig ist, dass wir schlafen und welche Auswirkungen der Schlaf auf unser Immunsystem hat.
Es gibt aber auch den Spruch, das Leben ist zu kurz, um es zu verschlafen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, wird deutlich, dass es genau dieser Schlaf ist, der uns zu einem besseren und längeren Leben verhilft, oder Thomas?
Das stimmt, und die Lebensqualität spielt ja auch eine große Rolle. Also auf manche Leute mögen verschlafene Stunden wie verschwendete Stunden wirken, aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Ich meine, der Schlaf ist ja für Gesundheit und für unsere Stimmung und für unsere Konzentrationsfähigkeit immens wichtig. Und was habe ich davon, wenn ich eine Stunde länger wach bin oder zwei oder drei, aber der nächste Tag ist für mich qualitativ total im Eimer. Ja, also da bin ich lieber ein Freund davon, ein Stündchen früher ins Bett zu gehen und zu sagen, so, dafür habe ich aber den nächsten Tag so richtig voller Qualität.
Die Fakten.
Schlaf ist also kein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit. Denn unser Körper braucht diese Ruhepause für unsere Regeneration. Und während wir schlafen, läuft unser Körper auf Sparflamme, der Herzschlag sinkt, auch der Blutdruck und dann diese ganzen Stoffwechselprozesse wie Zucker- und Fettstoffwechsel, die werden optimiert, in den Zellen laufen Reparaturprozesse ab. Das haben wir schon mal in unserer Folge über Autophagie besprochen zum Beispiel. Das Immunsystem und die körpereigene Infektabwehr, die werden gestärkt und dann wird die Funktion der sogenannten T-Zellen aktiviert, die infizierte Körperzellen beseitigen und auf diese Weise verhindern, dass sich zum Beispiel ein Virus zu stark im Körper ausbreitet. Außerdem hilft der Schlaf sogar beim Muskelaufbau.
Ja, das ist wirklich eine ganze Menge, was da geleistet wird. Umgedreht beeinträchtigt Schlafmangel neuronale Prozesse und begünstigt viele Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme. Das Risiko für Übergewicht steigt und für einen gestörten Zuckerstoffwechsel, zum Beispiel Diabetes mellitus-Vorstufen, können dann leichter entstehen. Depressionen können gefördert werden und sogar die Sterblichkeit kann durch Schlafmangel erhöht werden. Und die meisten erwachsenen Menschen schlafen übrigens zwischen 7 und 9 Stunden in der Nacht. Und ob das ausreicht, ist ganz individuell, ist genetisch bedingt, aber ist auch trainierbar. Ich merke das an mir selber, wenn ich eine Stressphase habe, muss viel leisten, dann schafft es der Körper übrigens, diese 4 Tiefschlafphasen, die wir meistens haben, ein bisschen zusammenzudrücken, wie so eine Ziehharmonika, sodass man also nicht in 7,5 Stunden dann fit ist wie normalerweise, sondern in 6. Das kann man eine Zeit lang machen, das stelle ich fest. Kinder brauchen natürlich sowieso viel mehr Schlaf, da lässt sich auch nicht viel zusammendrücken.
7 bis 9 Stunden, ich habe auch mal gelesen, man kann auch zu lange schlafen, ist auch nicht gesund, ne?
Ja, also das kennt jeder, der sich mal mittags hingelegt hat und eben nicht Powernapping macht, so 25 Minütchen oder 20 Minuten. sondern so richtig in die Tiefschlafphase reingerutscht ist. Und wenn der dann geweckt wird, dann ist der überhaupt nicht fit, sondern eher lätschig.
In der Praxis hat sich ja herausgestellt, dass die meisten Deutschen zu wenig schlafen. Laut Statistiken schlafen 68% der Befragten an Wochentagen durchschnittlich 5 bis 7 Stunden pro Nacht. 7 bis 8 Stunden Schlaf ist nur bei 15% der Befragten üblich. Also viele, viele Menschen starten hierzulande müde in den Alltag.
Ja, das nennt man wirklich sozialen Jetlag. Wir haben heute volle Tage. Vor allen Dingen machen wir die selber voll. Wir arbeiten ja weniger als je zuvor in der Menschheitsgeschichte, aber wir füllen diese freie Zeit eben mit ganz viel Medienkonsum und der hält uns lange, lange wach und deswegen kommen wir dann nicht mehr ins Bettchen. Und wenn wir dann vom Wecker gestört werden, in der falschen Schlafphase sind wir halt total, ja, lätschig, sage ich immer, also neben der Spur. Nur ein sehr geringer Teil der Deutschen kann von sich aus behaupten, wochentags wirklich mehr als 8 Stunden zu schlafen. Das sind gerade mal 3%. Also den Luxus gönnen sich wenige.
Finde ich wirklich überraschend, weil Schlaf ja irgendwie auch was Angenehmes ist. Ich wollte noch ergänzen, dass es Studien gibt, die auch darauf hindeuten, dass man mit weniger als 5 Stunden Schlaf auf Dauer wirklich gesundheitliche Probleme bekommt. Da gab es Forscher an den Universitäten in Tübingen und ich glaube in Lübeck, die haben dazu eine Studie veröffentlicht und die hat nachgewiesen, wie Schlafmangel die T-Zellen beeinträchtigt. Also das sind die weißen Blutzellen, die für die Bekämpfung von Erregern zuständig sind. Und diese Studie wurde im Journal of Experimental Medicine veröffentlicht. Und die Wissenschaftler haben ein 24-stündiges Experiment durchgeführt mit den Studienteilnehmern. Eine Gruppe konnte nachts für 8 Stunden schlafen. Eine zweite wurde wachgehalten. Wahrscheinlich mussten die immer Fußball gucken oder irgendwie sowas. Und während des Experiments wurde den Teilnehmern regelmäßig Blut abgenommen. Und damit konnten sie eben die Bindungsstärke dieser T-Zellen an ein bestimmtes Molekül sehen, das es ihnen ermöglichte, sich an andere Zellen anzuheften, die sogenannte Adhäsion. Und das ist für die Funktion dieser T-Zellen wichtig, denn die zirkulieren ständig im Blutkreislauf, sind wie so eine Polizei, ne, und suchen nach Erregern. Und die Adhäsion an andere Zellen erlaubt ihnen dann, im Körper zu wandern und an diese infizierten Stellen anzudocken und sie zu beseitigen. Und diese Studie zeigt, dass die Adhäsionsfähigkeit der T-Zellen bei den Probanden ohne Schlaf wahnsinnig deutlich reduziert war. Und dann haben die das noch weiter untersucht, wie Schlaf die T-Zellenfunktion beeinflusst und haben dann noch Plasma, also den Teil des Blutes, der diese ganzen löslichen Substanzen, auch Hormone, hat, von schlafenden und wach gebliebenen Probanden entnommen. Also komplexe Studie, aber ich finde, ich muss auch mal was Wichtiges, Komplexes sagen dürfen. Mhm. So, das Plasma wurde dann für wenige Minuten auf diese isolierten T-Zellen gegeben und stammte es von den Probanden ohne Schlaf, dann hat es ganz deutlich die Adhäsionsfähigkeit verglichen mit dem Plasma der Probanden, die geschlafen hat, gesenkt. Und diese Unterdrückung der Zellfunktion konnte das Team dann in einem weiteren Experiment rückgängig machen. Dann hat es eine bestimmte Rezeptorklasse blockiert. Das waren die sogenannten GAS-gekoppelten Rezeptoren. Und über diese wirkte es dann unter anderem auf das Stresshormon Adrenalin, Prostaglandine, Hormone, die bei der Entzündung eine Rolle spielen. Und dadurch, jetzt komme ich ganz langsam zum Schluss, wurde nachgewiesen, dass bei Schlafentzug, also bei kurzem Schlafentzug schon, lösliche Stoffe diese Rezeptoren aktivieren und darüber auch diese Anheftungsfähigkeit, also Adhäsion der T-Zellen, beeinträchtigen. Die Forscher haben dann auch noch gezeigt, dass ein paar dieser löslichen Moleküle, die daran binden an diese Rezeptorklasse, also Adrenalin, Prostaglandine und Adenosin, die Adhäsion auch stark beeinträchtigen, wenn sie auf T-Zellen gegeben wurden. Diese selben Substanzen sind übrigens, und das ist wirklich mein letzter Satz an dieser Stelle, die sind eben auch bei schweren Erkrankungszuständen wie zum Beispiel chronischem Stress oder Krebs erhöht. Und das, fand ich, war es wert, dass ich mal diesen Ausflug in die Medizin gemacht habe, oder? Hast du es verstanden, was ich erzählt habe?
Das war wirklich sehr ausführlich, ja. Genau, also heißt auf gut Deutsch, diese Abwehrzellen können sich einfach nicht mehr so die bösen Keime krallen, weil sie wie gelähmt sind, weil sie einfach müde sind, könnte man sagen, ne? Weil die einfach keinen Schlaf bekommen haben. Ja, das ist wirklich total beeindruckend und Schlaf dich gesund ist also nicht einfach nur bloß so ein Spruch. Na, umgedreht kann es aber auch sein, dass uns ein zu viel an Schlaf, und das muss ich jetzt mal beisteuern hier, auch die Erholung raubt, weil man zum Beispiel total schlaftrunken und zerschlagen aufwacht. Das liegt dann daran, dass sich der Schlaf in verschiedene Phasen einteilt und in zum Beispiel Leichtschlafphasen wie den sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, also dann bewegt man ganz schnell die Augen beim Träumen, und in Tiefschlafphasen, und es gibt Phasen dazwischen gliedert. Im REM-Schlaf verarbeiten wir Emotionen und Träume und Erlebtes. Hier verbraucht das Gehirn eine ganze Menge Energie. Im Laufe der Nacht nehmen wir die besonders erholsamen Tiefschlafphasen, die nehmen dann ab. Und die Leichtschlafphasen, in denen wir uns schneller durch äußere Einflüsse stören lassen, nehmen zu. Am ausgeschlafensten ist man demnach, wenn man aus einer Leichtschlafphase aufwacht. Deshalb ist auch ein kurzes Powernapping, was ich unglaublich gerne praktiziere, hier mittags in der Praxis, einmal 20 Minuten, so erholsam, weil man kommt nicht in diesen Tiefschlaf rein, sondern man bleibt im oberflächlichen Schlaf und kommt auch ganz schnell fit wieder da raus. Also ich mache das tatsächlich so, Schild an die Tür, Decke auf dem Boden und dann können die mich alle mal, sage ich, so, jetzt 20 Minuten für mich. 5 Minuten döse ich vielleicht weg und danach bin ich wirklich wieder energiegeladen. Kann ich nur empfehlen. Und übrigens, Studien zeigen auch, wer Powernapping macht, der lebt länger, weil er nämlich weniger Herzinfarkte, nämlich 30% weniger und 30% weniger Schlaganfälle bekommt. Das nur so am Rande. Jetzt aber nochmal zurück. Wenn man dann aber in der Tiefschlafphase aufwachen würde, fühlt man sich wie schlaftrunken und gerädert, weil man einfach so weit weg ist vom Wachsein. Also wenn man zu viel schläft, kann das die Qualität des Schlafes quasi verringern und bewirkt, dass man in falschen Schlafphasen aufwacht und das macht dann müde. Laut verschiedener Studien könnte zu viel Schlaf sich sogar negativ auf den Stoffwechsel, auf die Hirnfunktion und auch auf das psychische Wohlbefinden und die Stimmung dann auswirken.
Heute lassen wir mal unsere biochemischen Kenntnisse vollkommen raus. Das liegt, glaube ich, an dem Schlafhormon Melatonin. Und diese 20 Minuten, die sind deswegen so wichtig, die einzuhalten, weil danach wird das geschüttet. Und wenn das geschüttet wird, dann fällst du in den Tiefschlaf und dann fühlst du dich auch richtig gerädert.
Genau.
So, also die richtige Menge an Schlaf herauszufinden, ist eine Aufgabe, der man sich stellen sollte. Und ich glaube, dass Ihr Körper Ihnen das danken wird.
Die Vision.
Thomas, ich bin ja eine kleine Nachteule. Und manchmal höre ich aus meinem Umfeld den Satz so, Mensch, du gehst aber spät ins Bett. Stimmt das? Gibt es tatsächlich die ideale Zeit, um ins Bett zu gehen, oder sollte das jeder für sich selber bestimmen?
Ja, das ist so ein bisschen genetisch auch vorbestimmt. Die einen sind die Eulen, die anderen die Lerchen. Ich habe mal eine Studie dazu rausgesucht. Sie kommt von Forschern aus England und besagt, dass die beste Zeit, um ins Bett zu gehen, zwischen 22 und 23 Uhr für die meisten Menschen ist. Wenn man früher oder später ins Bett gehe, könne es sein, dass sich die innere Uhr nicht richtig einstellt. Der Körper verpasst dann wichtige Hinweise wie das morgendliche Tageslicht. Das könne über einen längeren Zeitraum Entzündungen begünstigen und die Glukoseregulierung beeinträchtigen. Das stellt man übrigens immer wieder fest. Also wer wenig schläft, wer schlecht schläft, der nimmt leichter zu, der kriegt leichter einen Diabetes. Und das wiederum kann dann insgesamt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.
Das bestärkt mich immer wieder darin, dass manchmal so die Sprüche der Eltern doch wirken. Meine Mutter hat früher mal zu mir gesagt, gerade als ich so flügge wurde und so die ersten Disco-Besuche gemacht hat, Junge, denk dran, die Stunden vor Mitternacht sind die wichtigsten Schlafstunden. So ganz unrecht hat sie nicht gehabt, oder?
Das stimmt auch. Also wenn man sich die Schlafphasen anguckt, ist die erste Tiefschlafphase quasi die tiefste. Ja, da kommt man in den tiefsten Tiefschlaf rein. Die dann um 3, 4, 5 Uhr morgens, die sind schon nicht mehr so tief. Das meinte sie und da hat sie auch wohl recht nach heutiger Erkenntnis.
Aber wie du weißt, ich bin gerne abends lange auf und manchmal bin ich einfach nicht müde. Was sind denn so deine Tricks, um meinen Körper in Schlafstimmung zu versetzen?
Na gut, das wäre natürlich, wenn man morgens früher aufsteht, ist man natürlich abends auch eher wieder müde. Also wenn man den Rhythmus so ein bisschen umstellt.
Okay.
Bin ich natürlich, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber wenn du bis 10 schläfst, dann bist du natürlich dann auch abends noch fitter. Und wenn du um 6 schon aufstehst, dann bist du abends früher müde. Aber Experten empfehlen insgesamt, sich in eine entspannte Stimmung zu versetzen, um jetzt mal grundsätzlich zu sprechen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber helfen kann dann zum Beispiel ganz klassisch eine Tasse Tee, aber natürlich kein schwarzer oder grüner Tee, weil da ist Koffein oder Tein enthalten. Oder eine warme Milch, das kennt man ja noch aus den Kindertagen, vielleicht sogar mit ein bisschen Honig drin, das kann schon mal helfen. Oder die Wohnung zum Schlafzimmer quasi zu machen. Das muss auf jeden Fall der ruhigste Ort sein, den man finden kann, weil Lärm stört einfach das Schlafen. Habe ich ja diese Nacht auch erfahren, wenn die Flieger kommen. Auch Jalousien und Vorhänge, eine Raumtemperatur von 18 Grad ist wichtig, also nicht überhitzt. Die Heizung voll aufgedreht, trockene Heizungsluft und so weiter würde ich nicht empfehlen. Eher kalt schlafen kann auch mal unter 18 Grad sein und eine ausreichende Luftfeuchtigkeit helfen dann. Und deswegen sollte man vor dem Schlafengehen unbedingt auch nochmal lüften oder vielleicht sogar bei offenem Fenster schlafen. Ne?
Und lach mich nicht aus, aber ich habe tatsächlich neben meinem Bett eine Schlafbrille liegen. Und manchmal, wenn ich merke, so gerade im Sommer, wenn es morgens schon so um 5 hell wird, dann ziehe ich das Ding auf und dann wird es nochmal schön dunkel.
Sehr guter Trick, genau, kenne ich. Oder eben die Rollladen ganz runter machen nochmal. Mhm. Weil Licht hat natürlich schon eine unglaublich weckende Eigenschaft, genau wie Lärm auch. Das haben wir natürlich aus der Natur noch mitgebracht, dass wir dann, wenn der Löwe brüllt, nicht weiter schlafen.
So, worauf sollte man denn besser verzichten? Ist es gut, so ein Schnäpschen zum Schlafen gehen, so einen Schlummertrunk zu nehmen?
Also Alkohol ist echt ein großes Thema. Ich kenne viele Patienten, die trinken gerne Alkohol, weil sie sagen, ja, das entspannt so schön und so weiter. Das ist so. Alkohol entspannt tatsächlich und führt auch dazu, dass ich schneller einschlafe. Aber die Schlafqualität ist total zerstört, je mehr ich trinke. Also wer richtig gut schlafen will, der sollte das versuchen, ohne Alkohol hinzukriegen, damit er eben auf seine Tiefschlafphasen kommt. Wenn ich Alkohol trinke, komme ich nicht mehr richtig in die Tiefschlafphasen. Und jeder weiß das auch, wenn er viel getrunken hat, ist man morgens einfach nicht fit. Das liegt aber auch am Giftcharakter des Alkohols und wie der auf die Leber wirkt und uns dann beschäftigt. Und natürlich auch Zigaretten und sowas zum Beispiel. Nikotin, denkt man ja auch mal, ja, beruhigt. Nikotin ist ein hochwirksames Zellgift, das weißt du ja auch. Das macht uns auch eher wach. Was uns entspannt beim Rauchen, sind die Umgebungsumstände. Ich nehme eine Pause, ich sitze mit anderen zusammen, ich lasse mal die Seele baumeln. Das entspannt uns, aber nicht die Zigarette. Die Zigarette dient nur dazu, unsere Sucht kurzzeitig zu befriedigen und das Nikotin macht uns eigentlich rappelig, also aufgewühlt und nervös. Ne?
Wie sieht's denn mit Essen aus?
Kein schweres Essen vorher und dann sofort hinlegen, sondern so 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts essen wäre schon besser, weil zum Beispiel ein voller Magen ja auch verhindert, dass wir gut atmen. Ja, das drückt dann überall, es drückt auf die Leber, es drückt auf die Nieren und das beim Liegen, das ist keine gute Mischung. Ne? Also davon würde ich abraten.
Aber das Betthupfer, so ein kleines Stückchen Schokolade vor dem Zu-Bett-Gehen, geht das noch?
Ja, das kann man machen, klar, ja, ja. Aber besser als Nachtisch, ne? Ja, besser als Nachtisch. Also Schokolade nie auf leeren Magen, also Süßes nie auf leeren Magen, das führt zu einem wahnsinnigen Zuckerpeak im Blut, sondern eben als Nachtisch. Also wenn man den Salat, die Suppe, das Hauptgericht gegessen hat, dann fällt das kleine Stückchen Schokolade bums oben drauf auf diesen Nahrungsberg und das verdünnt sich dann viel besser, ne? Wie wenn es auf einen leeren Magen fällt. Ist gesünder.
Aha, wir sollen ja auch viel Sport treiben. Ich sehe manchmal auch bei mir in der Gegend abends noch Leute um 10 Uhr joggen. Würdest du dazu raten?
Generell nicht. Wenn die Leute das vertragen, ist das okay. Bei mir wäre das auch nicht gut. Was ich machen kann abends oder fast immer abends dann mache und nicht unbedingt morgens, ist Krafttraining. Also ein gemütliches Krafttraining. Ich sag mal, was für ein Bizeps tun oder mal Hantel und so weiter. Das pusht ja den Puls nicht so. Das macht uns nicht so wach. Also das vertragen viele ganz gut. Aber den Puls nochmal richtig hochjubeln abends, da würde ich für die meisten Leute von abraten.
Dann lieber meditieren, oder?
Ja, also das ist wirklich eine gute Sache. Man muss sich ja mal überlegen, und ich weiß das von den Patienten, die liegen oft schlaflos da und sagen, was kann ich denn dann tun außer eine Schlaftablette? Da gibt es eigentlich ganz gute Methoden. Zum Beispiel einmal atmen im Quadrat. Wir stellen uns mal ein Quadrat vor. Und die linke Seite des Quadrates, die nach oben führt, da atme ich ein. Das stelle ich mir vor. Dann komme ich oben an dem Querbalken an. Ja, genau. An dem Querbalken an, da halte ich kurz ein. Also 2, 3, 4 Sekunden halte ich die Luft an und dann atme ich wieder aus und stelle mir auch vor, da dieser absinkende Pfeil auf der rechten Seite und dann geht es wieder zurück zum linken Balken. Da atme ich also ganz langsam aus. Und dieses Quadrat stelle ich mir vor. Einatmen, anhalten, ausatmen und so weiter. Das ist auch so monoton, dass man darüber einschlafen kann. Und die Atmung hat ja sowieso einen ganz tollen Effekt auch auf die Entspannung. Dieses Om-Moment bei der Meditation. Om, ich werde ruhig. Ja. Und dieses langsame Ausatmen ist extrem wichtig. Übrigens auch beim Kaltwasserbaden muss man das auch üben, dass man langsam kontrolliert ausatmet. Und die zweite Sache ist so ein bisschen aus der amerikanischen Militärgeschichte entwickelt. Also wie kann ein Soldat, der ja wirklich Stress hat, Bomben, Granaten rechts und links, trotzdem einschlafen? Und da gibt es eben auch so verschiedene Übungen, die auch ein bisschen was mit Yoga zu tun haben, dass man sagt, komm, ich entspanne erstmal Muskeln und Gesicht, Zunge, Kiefer, Augen und so weiter. Ich lasse meine Schultern sinken, das alles auf der Bettkante, ja. Ich atme aus, ich entspanne meine Brust und so weiter. Und dann sollte man sich vielleicht Bilder hervorrufen, dass man sagt, man liegt entweder in einem Kanu auf einem ruhigen See unter strahlend blauem Himmel oder ich liege in einer gemütlichen Samthängematte in einem abgedunkelten Zimmer. Da stelle ich mir vor und dann sage ich mir auch noch, denke nicht, denke nicht, denke nicht für 10 Sekunden. Und dann lässt man sich ins Bett fallen, also von der Bettkante ins Bett und dann kann man gut einschlafen. Da muss man gucken, welches von diesen 2, vielleicht gibt es auch noch andere Methoden, 3, 4 Methoden, bei einem selber wirkt. Man muss sich aber davon verabschieden, bei allen Methoden, ich mache das jetzt einmal und dann bums, ratze ich sofort wie ein Weltmeister. Das geht nicht, sondern man muss das trainieren, dieses Runterfahren dann.
Noch ein großes Thema, dieses blaue Licht, der Bildschirm. Der Bildschirm, den du am Handy hast, der Bildschirm vom Fernseher, den viele ja auch in ihrem Schlafzimmer haben. Was rätst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesbezüglich?
Also ich würde da ganz konsequent sein, kein Smartphone und auch kein Fernsehen eine Stunde vorm zu Bett gehen. Dieses blaue Licht und auch diese wechselnden Bilder, die machen einfach wach. Das ist nachgewiesen, da nützt auch kein Argumentieren. Und dann nützt auch der Blaufilter jetzt nicht immer so viel. Es sind oft einfach diese schnell wechselnden Bilder. Und man muss auch noch eins bedenken. Das Hirn braucht einfach Zeit zur Verarbeitung. Wenn ich nach der Arbeit sofort vor das TV oder vor das Smartphone mich setze oder vor den PC und so weiter und weiterarbeite, dann hat das Hirn einfach keine Zeit zur Verarbeitung. Und diese Zeit nimmt es sich dann trotzdem nachts um 3 Uhr, wenn wir es gar nicht brauchen können. Dann liegen wir da und dann kommen alle die Gedanken hoch. Oh, was war gestern und was muss ich morgen noch machen? Und dann kommt noch eine Panik dazu. Morgen muss ich fit sein. Ich muss jetzt einschlafen. Und was der Schlaf auf keinen Fall verträgt, ist Druck. Deswegen weg mit den Medien. Wie gesagt, wir arbeiten eigentlich weniger als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir machen uns selber den Stress mit diesen ganzen Medien. Wir müssen auch mal ganz bewusst sagen, eine halbe Stunde, Stunde vorm zu Bett gehen, ich lasse das verdammte Smartphone jetzt mal aus und schalte mal runter. Ich blätter vielleicht noch einer Illustrierten, ich lese ein langweiliges Buch und dann werde ich auch müde.
Eine wichtige Information auch noch ist, ich hatte auch früher immer das Gefühl, man ist nur erholt, wenn man richtig durchschläft. Aber kein Mensch schläft richtig durch. Ne? Die meisten Menschen werden immer wieder mal wach zwischendurch und merken es nur gar nicht.
Ja, richtig. Also gut, dass du das ansprichst. Das sehe ich bei vielen Patienten. Ich sage, Herr Kurscher, ich wälze mich immer von rechts nach links. Ja, ich schlafe dann wieder ein, aber ich war so oft wach. Das ist völlig egal, muss man sagen. Ja, also bis zu 20 Mal aufwachen ist normal. Das einzige Maß für die Schlafqualität ist eigentlich die Tagesmüdigkeit. Wenn ich mich total fit fühle am nächsten Tag, dann habe ich gut geschlafen, da kann ich mal von ausgehen. Ja, da muss ich nicht sagen, oh, da habe ich mich umgedreht und so weiter. Natürlich drehen wir uns um, weil wenn wir 8 Stunden lang auf der rechten Seite auf der Schulter liegen oder so, dann tut die Schulter weh. Dann sagt die Leber auch, hey, ich werde nicht mehr richtig durchblutet, dreh dich mal und so weiter. Also wir müssen uns drehen. Ne? Das hat nichts mit schlechtem Schlaf zu tun. Und Schlafforscher raten übrigens, dass man nicht mehr einschlafen kann und sich dann hin und her wälzt und dann überlegt, wieso und warum kann ich nicht einschlafen, sondern man sollte wirklich in einen anderen Raum gehen, zum Beispiel dort lesen, bis man müde wird nach einer halben Stunde und dann ist wieder im Bett mit dem Einschlafen versuchen, auch nicht vor dem Fernseher. Wir müssen bedenken, wenn unser Gehirn das Bett sieht, dann ist das ein konditionierter Reflex, das heißt, es sagt, okay, Bett heißt schlafen. Wenn ich da aber arbeite im Bett und lese und Smartphone mache, dann denkt das Gehirn, da ist keine Entspannung, ich schalte jetzt nicht ab.
Der Zukunftscheck.
Lass uns in die Zukunft schauen, Gerd. Du bist ja heute wie in jeder Folge unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausprobiert, was es in den Arztpraxen oder auch zu Hause auf dem Smartphone gibt. Dinge, bei denen viele erstmal skeptisch sind, nach dem Motto, lass lieber andere machen, neue Apps beispielsweise, Videosprechstunden oder. Was hast du uns heute mitgebracht? Was ist dein Check der Woche, Gerd?
Ja, vor unserem Podcast klicke ich mich natürlich auch immer durchs www und suche, was für Möglichkeiten es gibt, um uns und in diesem Fall unseren Schlaf zu optimieren.
Und ich bin sicher, du wurdest fündig.
Ja, bei Schlaf, da wird man auf jeden Fall fündig. Es gibt auf eine ganze Reihe von Apps. Es gibt Wearables, also diese Sensoren, zum Beispiel Smartwatches oder auch Ringe. Ja, diese Ringe, die man anziehen kann, wenn man keine Uhr am Handgelenk möchte in der Nacht. Und da kann man unter anderem auch messen, wie viele Stunden man geschlafen hat und ob man gut geschlafen hat, also in welchen Schlafphasen man war. Also was genau misst so ein Schlaftracker? Da will ich auch mal mit ein paar Mythen aufräumen. Die meisten Geräte messen eigentlich nur die Bewegung, die wir im Schlaf machen. Die Geräte wie so ein Smartphone, die haben so einen Beschleunigungssensor, die haben einen Geräuschpegel, da kann man übrigens auch erkennen, ob man geschnarcht hat oder nicht. Und dann messen die auch den Pulssensor. Und darüber errechnen die dann mit Algorithmen, wann wir schlafen und wie tief. Und genau da fängt schon das erste Problem an. Denn wenn wir still im Bett liegen und uns nicht trauen, uns zu bewegen und grübeln, dann denkt der Schlaftracker, wir schlafen. Obwohl wir eigentlich wach sind. Ja, also diese Geräte haben schon bei der groben Unterscheidung zwischen Schlafen und Wachsein ihre Probleme. Und deswegen werten die unseren Schlaf falsch positiv. Die bewerten mehr Schlaf, als wir dachten.
Ja, das sehe ich auch häufig, wenn wir unsere Profigeräte denen mitgeben, den Patienten, da kommen oftmals ganz, ganz andere Ergebnisse raus.
Ja, und was ich aber wichtig finde, ist, dass man sie trotzdem nutzt, Weil wenn ich sie nutze, dann ist das auch ein Zeichen, dass ich mich mit meinem Schlaf beschäftige. Und ich finde, die absolute Genauigkeit, die ist gar nicht so wichtig. Sondern wichtiger ist, dass man das, wenn man sich für so ein Gerät entscheidet, dass man es wirklich regelmäßig benutzt. Denn entscheidend sind Trends. Und wenn das Gerät immer den gleichen Fehler macht, dann erkennt man das auch. Also wenn das Gerät immer sagt, du schläfst immer 7 Stunden, auch wenn es dann in Wirklichkeit nur 6 Stunden sind, dann weiß ich, ist dieser Fehler gleichmäßig. Und wenn das Gerät auf einmal aber sagt, du schläfst nur 3 Stunden, dann weiß ich, irgendwas ist anders als sonst. Und darüber muss man sich Gedanken machen und dann würde ich zum Beispiel zum Arzt gehen. Insbesondere, wenn ich dann auch am nächsten Tag richtig müde bin. Deswegen habe ich gedacht, heute kommt auch noch mal ein ganz anderer Tipp, der gar nicht so technisch ist. Ich habe letztens bei einer Bekannten gesehen, die hat zum Schlafen so eine Gewichtsdecke. Da wollte ich dich auch mal nach deiner Meinung darüber fragen. So Therapiedecke. Ich glaube, es gibt sogar Untersuchungen darüber, so eine Decke wirkt wie eine Umarmung. Ja, aber man kann ja von seinem Partner nicht erwarten oder Partnerin, dass sie einen die ganze Nacht umarmt. Aber das wirkt wie so eine Umarmung und reduziert dann zum Beispiel auch möglicherweise unbewusste Ängste und sowas. Was hältst du davon?
Da habe ich tatsächlich auch positive Studien zu gelesen. Das kann für den einen oder anderen eine Lösung sein oder eine schlaffördernde Wirkung haben, ja.
Also, wer Probleme mit dem Schlafen hat und vielleicht sogar auch so unterdrückte Ängste hat, könnte es mal damit probieren. Man muss aber für sich selber rausfinden, ob es klappt oder nicht.
Besser leben. Wie geht das?
Jetzt kommt der ultimative Tipp vom Experten Thomas. Fass doch mal für uns zusammen. Was sind denn die wichtigsten 3 Punkte, die dazu führen, dass wir richtig erholsam schlafen und damit auch unser Immunsystem optimal erholen?
Ganz kurz und knapp zusammengefasst, die ersten 3: Medien weg, 1 Stunde vorm zu Bett gehen, also kein Smartphone, kein TV. Das Hirn braucht einfach Zeit zur Verarbeitung, die müssen wir dem geben. Zweitens, tagsüber ein bisschen körperliche Bewegung einstreuen. Also mal eine Treppe gehen, vielleicht ein bisschen Sport machen, um einfach auch den körperlichen Schlafdruck zu haben. Und drittens, Bilder nutzen. Zum Beispiel atmen im Quadrat, wie wir es eben besprochen haben. Sich langsam in die Ruhe atmen. Und wenn gar nichts hilft, das nochmal zum Schluss ganz wichtig, eine Schlafanalyse beim Spezialisten, beim Schlafmediziner oder auch bei uns, wir machen das, durchführen. Speziell, wenn Schnarchen oder Schlafaussetzer vorliegen. Was viele nämlich nicht wissen ist, Schnarchen alleine ist schon schädlich, das wissen wir noch gar nicht so lange. Da gab es eine Studie vor 4-5 Jahren, die das eindeutig belegt hat, weil dieses ewige Vibrieren beim Schnarchen nicht nach 1-2 Jahren, aber nach 10-20 Jahren die Innenseite der Halsschlagadern kaputt macht und schädigt. Und vielleicht muss man dann auch mal überlegen, das Gewicht zu reduzieren, weil wer weniger Gewicht hat, der schnarcht weniger. Oder eine Unterkiefervorschubschiene, um einfach mehr Platz hinten zu schaffen im Rachen. Oder vielleicht sogar eine Schlafmaske muss angepasst werden. Auch damit unser Immunsystem wieder besser funktioniert, ist der Schlaf einfach wichtig.
Das Debriefing.
Was hast du heute gelernt, lieber Gerd?
Wie immer habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Aber für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war das Thema Schlafdruck nehmen. Ja, ich darf mich nicht ins Bett legen und sagen, ich muss jetzt einschlafen, sondern das muss man ganz locker nehmen und dann diese Übungen machen, die du ja auch gesagt hast. Oder vielleicht auch einfach sagen, oh komm, dann lese ich einfach noch ein Buch, setz mich vielleicht nochmal hin und versuch's in einer halben Stunde nochmal. Ich muss gar nicht einschlafen. Fand ich enorm wichtig, das beherzige ich.
Ja, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, mal raus aus dem Bett und woanders dann weiterlesen, ja. Ja, und ich habe auch einiges mitgenommen. Also dein Hinweis, dein Tipp mit der schweren Decke, das werde ich auch nochmal erstens selber versuchen und zweitens auch dem Patienten weitergeben, ob es was hilft, dass man diese, ja, ich sag mal, vermehrte Sicherheit vielleicht nachts spürt und die einen eher einschlafen lässt. Ne? Das kann so ein Aspekt sein, warum das funktioniert.
Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir gewünscht, dass du was mitgenommen hast von meinem ausgedehnten Vortrag über das Immunsystem, aber...
Auch das ist natürlich, aber tatsächlich wusste ich schon so ein bisschen was dazu, dass der Schlaf immens wichtig ist fürs Immunsystem. Das kann man wirklich gar nicht oft genug betonen, das stimmt.
Hat dir also geholfen. Ich bin nicht sicher, ob ich selber verstanden habe, aber Hauptsache du hast was mitgenommen.
Ja, wie gesagt, man darf die Immunzellen, die muss man fit halten, ausgeschlafen halten. Die schlafen nämlich genau wie wir. Wenn wir die nicht fit halten, dann krallen die sich nicht die Viren und Bakterien. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Also die müssen sich ausruhen in einem guten Schlaf, dann sind die auch fit, genau wie wir.
Danke, dass du das noch gesagt hast.
Fragen an Gesund und Gesund, besser leben.
Mit Kurscheid und Wirz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns.
Das war unsere heutige Immunbooster-Folge. Gesund und gesund, besser leben mit Kurscheid und Wirz. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und viele Sterne. Und genauso gut freuen wir uns natürlich auch über Ihre Kommentare und Wünsche und hoffentlich viele Anregungen zu neuen Themen und natürlich Ihre Fragen. Also bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ausgeschlafen ein.
Tschüss, lieber Gerd.
Tschüss, Thomas, bis bald. Gute Nacht.
Noch nicht.
Das war Gesund und Gesund. Besser leben. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Wirz.
Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de.